Trotz dieser schönen, entspannten Ferienstimmung wollen wir heute aber noch mal in ein eher ein bisschen düsteres Kapitel von der Bibel und von der Menschheitsgeschichte eintauchen und die Folgen des Sündenfalls anschauen. Wir werden aber sehen, dass auch in diesem eher düsteren Kapitel schon ein paar Sonnenstrahlen von der Gnade von Gott durchleuchten. Am letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Versuchung und Sünde funktionieren. Wir haben gesehen, wie der Mensch seine Willensfreiheit dazu missbraucht hat, Gottes Gebot zu übertreten. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben. Sie haben nicht nur erkannt, was gut und böse ist, sondern sie haben auch die Fähigkeit bekommen, das Böse zu tun. Der Ungehorsam hat die harmonische Beziehung mit Gott zerstört und eigentlich auch ihre Beziehung untereinander zwischen den ersten beiden Menschen belastet. Der Ungehorsam Gottes Gebot gegenüber, und das bezeichnet ja die Bibel eben als Sünde, hat sie von Gott und voneinander getrennt und hat Unruhe, Angst und Streit in die Welt hineingebracht. Und auch die weiteren Verse zeigen deutlich, was für einschneidende Folgen der Sündenfall gebracht hat in die Menschheit hinein. Und dass Gottes Gebot nicht ungestraft übertreten werden könnte. Das heisst aber nicht, dass wir Gott uns jetzt so vorstellen, dass er nur darauf wartet, bis er uns nach einer Übertretung oder nach einem Ungehorsam bestrafen könnte. Oft liegt die Strafe für den Ungehorsam Gottes Gebot gegenüber schon in der Folge selber, wo wir vielleicht zu tragen haben. Aber eins nach dem anderen. Ich lese die Vers aus dem dritten Kapitel vom 1. Mose, ab Vers 14 bis 24. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange: Das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf den Bauch kriechen und Staub schlucken, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zur Frau. Du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft, unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, deiner Frau zuliebe hast du mein Gebot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du wieder zur Erde wirst, wovon du genommen bist. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Dann sagte er, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt, sonst lebt er für immer. Darum schickte er die beiden aus dem Garten Eden fort und gab ihnen den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er sie gemacht hatte. An der Ostseite des Gartens stellte er Engel mit flammenden Schwertern auf. Sie sollen den Weg zum Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Das erste Gerichts- oder Strafwort trifft die Schlange. Der Verführer als Hauptschuldige wird von Gott verflucht. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. So wie die Schlange auf dem Boden kriecht und von allen Tieren und von den Menschen gefürchtet wird, so wird der Gegenspieler von Gott aus dem Paradies auf die Erde gerührt und damit demütigt und in seine Schranken gewiesen. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch damit wird dem Teufel ein Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat zwar die Frau, die Eva, können zum Ungehorsam gegen Gott verführen, aber er hat sie damit nicht als Partnerin gewonnen. Feindschaft soll sein zwischen ihm und der Frau und auch zwischen all seinen Nachkommen und den Nachkommen der Frau. Die Feindschaft wird weitergehen, bis sie schließlich in einem erbitterten Kampf zum Ende kommt. Denn er, nämlich der Nachkomme der Frau, wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen, das heisst ihn tödlich verwunden. Das ist der erste Lichtblick in dem eher düsteren Kapitel vom Sündenfall. Wir haben da nämlich den ersten Hinweis auf das rettende Evangelium. Die erste Verheißung der Erlösung, wo Jesus durch seinen Opfertod am Kreuz wird vollbringen. Denn er, Jesus, ist ja letztlich ein Nachkomme von der Eva, von der Frau, wo am Teufel wird den Kopf vertrampen. Das Böse wird unschädlich machen, indem er die Strafe für die letztlich vom Teufel verursachte Sünde auf sich wird nehmen und wird sterben. Das heisst, der Teufel kann für einen kurzen Augenblick triumphieren und Jesus den tödlichen Biss beibringen. Aber durch seine Auferstehung wird Jesus dann doch als endgültiger Sieger in dem Kampf, aus dem Kampf hervorgehen und damit, wie es einmal heisst in der Bibel, die Werke des Teufels zerstören. Seine Angriffe laufen letztlich ins Leere. Sie verfehlen ihr Ziel, uns für immer von Gott wegzubringen, wenn wir Vergebung durch den Glauben an Jesus, wo der Glauben an Jesus uns anbietet, annehmen. Mit dem Fluchwort prophezeit Gott am Teufel schon am Anfang der Menschheitsgeschichte den endgültigen Untergang. Trotz unserer Untreue Gottes Gebot gegenüber hebt er Gott an seiner Treue zu seinen Geschöpfen, zu uns, fest. Der Fluch über das Böse enthält schon den Segen für uns Menschen. So ist Gott gnädig und barmherzig. Das ist Evangelium, das ist die gute Nachricht schon auf den ersten paar Seiten der Bibel. Trotzdem müssen auch die ersten Menschen die Folgen von ihrem Ungehorsam auf sich nehmen. Im Gegensatz zum Teufel werden sie aber nicht verflucht, sondern nur relativ mild bestraft. Das Strafwort an die Frau im Vers 16 heisst: Du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft, unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Jede Mutter wird können zustimmen und ein Lied davon singen. Vor dem Sündenfall wäre es offenbar einfacher gegangen. Aber die Angst und die Schmerzen werden abgelöst von der Freude über das neugeborene Kind. Die Strafe hat ein erträgliches Mass. Gott ist auch da barmherzig. Der zweite Teil von dem Strafwort an die Frau betrifft ihre Beziehung zum Mann. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, er aber wird dein Herr sein. Auch die Beziehung zwischen Mann und Frau wird durch den Sündenfall gestört. Sie wird von Abhängigkeit und Unterdrückung geprägt sein. Und das darf man jetzt nicht so verstehen, als hätte das Gott so wollen. Es ist keine neue Schöpfungsordnung, sondern ein Strafwort. Das heisst, so wird es kommen, weil der Mensch sich von Gott getrennt hat. Und eben jetzt nicht mehr nur nach gut, sondern auch bös kann denken und handeln. Im Paradies und bei der Schöpfung war noch nichts von Unterordnung gedreht. Dort hat Gott dem Mann eine gleichberechtigte Frau zur Seite gestellt. Als Ergänzung und Unterstützung, weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein war. Aber diese Aufgabe hat Eva nicht gut erfüllt. Anstatt dem Adam zu helfen, Gott gehorsam zu sein, hat sie ihn dazu verführt, das Gebot zu übertreten und der Schöpfungsfrieden und Beziehung ist darum gestört worden. Anstatt in einer gleichberechtigten Partnerschaft zu leben mit ihrem Mann, wird jetzt ihr Verhältnis durch Abhängigkeit und Unterdrückung geprägt sein. Und wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, wie sich das Strafwort erfüllt hat. Die Frau ist lange unterdrückt und als zweitrangig behandelt worden und in manchen Ländern, vor allem in Ländern, die nicht vom Christentum geprägt worden sind, ist es ja auch heute noch so. Wenn wir aber an Frauenhandel und an Prostitution denken, dann kommen wir auch im aufgeklärten Westen nicht mit einer weissen Weste davon. An dieser Stelle ist es interessant, ins Neue Testament hineinzuschauen. Denn mit dem Sieg von Jesus über die Sünde und die Macht vom Bösen die Frau wieder eine andere Stellung zugesprochen bekommen. Im Galater 3, Vers 28 schreibt Paulus im Blick auf den Glauben, auf Gotteskindschaft: Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle gleich. Und auch im Abschnitt über die Ehe im Epheserbrief heisst es, dass sich Mann und Frau gegenseitig unterordnen sollen. Und wenn nachher vom Mann als Haupt der Frau geredet wird, bedeutet das nicht ein Herrschaftsverhältnis, sondern ein Verantwortungsverhältnis, wo durch gegenseitige Liebe und Achtung gekennzeichnet sein soll. Sobald der Mensch durch den Glauben wieder in Gemeinschaft mit dem Schöpfer zurückkommt, wird der sündhafte, von der Sünde prägte Zustand wieder aufgehoben. Es gilt wieder die ursprüngliche Schöpfungsordnung, die durch gegenseitige Liebe und Achtung geprägt sein soll. Beide, Mann und Frau, ordnen sich gemeinsam unter die gute Herrschaft von Gott unter, so wie es am Anfang im Paradies war. Auch da hebt Gott nicht krampfhaft an seinem Strafwort oder an seinem Gericht fest, sondern er schafft Erlösung und Befreiung durch Christus. Strafwort von Gott an Mann, im Vers 17 bis 19. Verflucht sei der Acker wegen deines Ungehorsams. Mit mühsamer Arbeit wirst du dich von ihm ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden darauf wachsen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du das Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Das ist hart. Aber der Adam wird nicht verflucht, sondern nur der Boden. Und darum wird die Arbeit auch zur Last. Es ist nicht mehr wie im Paradies, wo sie die Früchte vom Garten haben können geniessen und die Arbeit nur Freude gemacht hat. Von jetzt an bringt die Arbeit auch Enttäuschung mit sich. Es gibt Fehlschläge, Leerläufe, vergebene Mühe. Und wer von uns kennt nicht auch diese Seite der Arbeit? Es klingt nicht alles. Es gibt Schwierigkeiten, Misserfolg. Manchmal möchte man vielleicht am liebsten alles anrühren. Im Schweiße deines Angesichtes, auch das ist eine Folge vom Sündenfall. Aber auch da geht Gott nicht zu weit. Der Boden trägt nicht nur Dornen und Disteln, sondern auch Gemüse und Früchte und Bäume, die Früchte tragen. Wenn es auch viel Arbeit kostet, so ist Arbeit doch nicht umsonst, sondern ermöglicht uns einen Verdienst, von dem wir leben können, uns ernähren. Aber der letzte Teil von dem Strafwort, der trifft jetzt buchstäblich den Lebensnerv vom Menschen. Du bist Erde und wirst wieder zu Erde werden. Das ist ein Herzurteil. Aber Gott steht damit zu seinem Gebot, das er am Adam gegenüber ausgesprochen hat. Wenn du davon isst, musst du sterben. Auch das Wort hat sich erfüllt. Seit dem Tag, wo die ersten Menschen gegen Gott gesündigt haben, tragen wir doch eigentlich den Keim vom Tod mit uns. Vom Moment an von unserer Geburt ist klar, wir müssen auch wieder einmal sterben. Und so sagt die Bibel auch im Römerbrief, der Tod ist der Lohn oder die Folge der Sünde. Doch auch da leuchtet schon Gottes Gnade durch. Auch wenn das am Anfang vielleicht noch nicht so aussieht. Es hängt mit dem nächsten Punkt zusammen. Der Mensch muss das Paradies verlassen. Und damit muss er auch die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott verlassen. Und zwar mit folgender Begründung: Damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben. Durch sein Ungehorsam Gott gegenüber ist der Mensch eigentlich Gott ähnlicher geworden. Er hat jetzt gewusst, was gut und böse ist. Soweit hat die Schlange recht gehabt. Aber der Mensch hat mit dem Wissen nicht umgehen können und hat sich damit selber in Gefahr gebracht. Und um das Schlimmste zu verhindern, hat ihn Gott jetzt müssen aus seiner Gegenwart vertreiben, um ihm den Griff nach dem Baum des Lebens zu verwehren. Warum wäre denn das so schlimm gewesen? Weil der Mensch dann in seinem sündigen Zustand für immer und ewig hätte müssen leben. Dann wäre er buchstäblich dazu verdammt gewesen, für alle Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Dann würde es immer so weitergehen, wie es bis heute auch weitergegangen ist, dass der Mensch sich weiter von Gott distanziert, das Böse überhand nimmt und es eigentlich immer schlimmer und brutaler wird. Und nie würde aufhören bis in alle Ewigkeit. Und das wäre dann die totale Katastrophe gewesen. Aber das hat Gott nicht zulassen. Schon da am Anfang der Menschheitsgeschichte hat er beschlossen, dass das Blatt einmal gekehrt wird und dass das Böse und die Sünde und der Tod ein Ende hat. Schon da hat er die Erlösung verheißen, wo durch Jesus der Nachkommen der Frau kommen soll. Durch den Glauben an ihn wird der geistliche Tod und Trennung von Gott aufgehoben. Und indem wir sterben können, öffnet sich ein vollkommener Weg zu einer Erlösung. Der Weg von der Auferstehung mit einem neuen Leib, wo dann wirklich ewigkeitstauglich ist. So gesehen ist es wirklich eine Gnade, dass wir einmal als sündige Menschen sterben können. Denn ohne den Tod von unserem sterblichen Leib gäbe es keine Auferstehung zum ewigen Leben. Und darum heisst es eben im Römerbrief nicht nur, der Tod ist der Lohn der Sünde, sondern auch, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Gott straft zwar den Mensch, ungehorsam hat Folgen, aber der Mensch darf trotzdem weiterleben. Zumindest im Gericht ist Gott der gnädige Gott, der einen Ausweg geschaffen hat, aus dieser Sackgasse von Sünde und Tod. Er sorgt weiter für die Menschen und macht ihnen Kleider aus Fell, damit sie ihre Nacktheit bedecken. Ein erster Hinweis dafür, dass Sünde eben nur durch ein blutiges Opfer gesühnt werden kann. Ein Opfer, das Jesus dann später ein für alle Mal gebracht hat. Trotz Mühsal und Schmerz, die das Leben seitdem mit sich bringen kann, lässt Gott den Mensch nicht einfach fallen, sondern schenkt uns eine Zeit auf dieser Erde, wo wir Gelegenheit haben, durch den Glauben zu ihm zurückzufinden. Am ersten Adam, so lesen wir es mal im Römerbrief, wo der Sünde und der Tod in die Welt hineingekommen sind, stellt Gott einen zweiten Adam gegenüber, Jesus, durch den eben Vergebung, Erlösung und ewiges Leben in die Welt hineingekommen sind. Die Bibel sagt es so in Römer 5, Vers 18. Durch die Sünde eines Menschen, durch Adam, sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines Menschen, durch Christus, haben alle die Chance zu einem neuen, ewigen Leben mit Gott. So zeigt uns der Abschnitt nicht nur, was für einschneidende Folgen der Sündenfall hatte, wie tief das die Kluft geworden ist und vieles, was an Bosheit und Lieblosigkeit und Gewalt in dieser Welt passiert, für vieles von dem finden wir da ja auch eine Erklärung. Aber in diesem Abschnitt leuchtet auch Hoffnung auf. Gott hat einen Ausweg gefunden aus dem Dilemma von Sünde und Tod. Jesus hat den Weg in Gemeinschaft mit Gott wieder freigekämpft. Die Sehnsucht nach einem Paradies, wo ja eigentlich jedem Menschen noch irgendwo schlummert, kann erfüllt werden, kann gestillt werden. Denn einmal wird es wieder so sein, wie es im Paradies am Anfang war. Dann nämlich, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen, wo es kein Leid, keine Tränen und kein Tod mehr geben wird. Wo Kinder werden mit den Schlangen spielen, Wölfe mit den Schafen weiden und der Löwe wieder Vegetarier wird und Stroh frisst. Kann man nachlesen im Jesaja 11, Vers 6 bis 8. Die Schöpfung wird einmal zu ihrem Ursprung wieder zurückfinden. Und es wird so sein, wie es am Anfang im Paradies war, so wie Gott sich das am Anfang gedacht hat. Und diese Sehnsucht nach einem Paradies, die ist doch eine Chance, das Evangelium ins Spiel zu bringen oder ins Gespräch zu bringen. Denn die meisten Menschen wissen doch, das wissen wir irgendwie, dass es auch anders sein könnte auf dieser Welt, als es heute ist. Und jeder sehnt sich doch insgeheim nach einer Erlösung, sei es von der Arbeitslast, von zerbrochenen Beziehungen oder von Krankheit oder von sonstem Leid, wo das Leben auf dieser Welt, auf dieser von Gott abgefallenen Welt, kann mit sich bringen. Da zeigt uns die Bibel nicht nur, warum das so ist, sondern sie zeigt auch, wie wir aus dem Dilemma wieder rauskommen können. Nämlich durch den Glauben an Jesus, verbunden mit dem Gehorsam seinen Gebot gegenüber. Es gibt nur diesen Weg. Alle anderen Erlösungsversuche oder Erlösungswege haben keine Besserung gebracht, haben keine Lösung gebracht. Es ist nicht besser geworden in dieser Welt, eher schlimmer. Jesus ist wirklich der einzige Weg, der aus dieser Sackgasse herausführen kann. Und darum gibt es doch eigentlich nichts Besseres, als auf dem Weg weiterzugehen oder neu auf den Weg einzuschwenken, wenn wir ihn verlassen haben, wenn wir uns von Gott distanziert haben. Wir wollen die Mühe und Lasten, die das Leben mit sich bringen kann, mit Gottes Hilfe tragen, uns aber auch freuen an seinem Sieg über Sünde und Tod. Als Christen leben wir nicht mehr unter der Macht der Sünde. Vorhin habe ich noch überlegt, wie ich irgendwie von dem Bild einen Link kann finden zu dieser Predigt. Und vielleicht habe ich einen gefunden. Die Welle da sieht zwar schön aus, aber es ist doch eine gewaltige Kraft, die auch zerstören kann. Wasser kann unheimliche Zerstörung anrichten. Und in dem Sinn ist es wie ein Bild auch für die Macht vom Bösen. Aber was macht der Typ da unten? Der hat einen Weg gefunden, um dieser Gewalt auszuweichen. Er hat einmal gelernt, wie gesagt, ich weiss nicht, wie das funktioniert, aber er hat einmal gelernt, wie man die Gewalt von dieser Welle kann positiv nutzen und ihnen eigentlich davonfahren. Und ist das nicht ein Bild für den Glauben? Die Macht der Sünde ist noch da, auch wenn ihre Macht letztlich gebrochen ist. Aber Gott zeigt diesen Weg mit seinen Geboten, mit seinen Weisungen, mit seinen guten Lebensentwürfen, zeigt diesen Weg, wie wir dieser Macht können, so wieder vorfahren, dass sie uns nicht mit voller Wucht trifft. So können wir mit einer Ewigkeitsperspektive leben. Und das dürfen wir uns ja ruhig ab und zu auch ansehen. Amen.